ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Antrittsvorlesung von Professor Dr. Manfred F. Molderschöll. Verführung zum Selberdenken, zur Methodologie der geistigen Freiheit.
Ich begrüße Sie alle recht herzlich, liebe Studierende, liebe Mitarbeiter und Kollegen, liebe Freunde und Bekannte von Herrn Molderschöll zu Herrn Molderschölls Antrittsvorlesung hier an der ZU. Besonders möchte ich mich bedanken bei Herrn Molderschöll, dass er gekommen ist. Wie wir seiner Selbstbeschreibung ja entnehmen konnten, hält er nicht zu viel von professoralem Gehabe und akademischen Prozessen. Insofern ist besonders dankenswert, dass Sie zumindest zu Ihrer eigenen Antrittsvorlesung gewesen sind.
Ich habe mich überredet. Ja.
Herr Molderschöll, wie Sie seiner Bücher entnehmen können, ist schon weit gereist, also hatte schon Lehr- und Forschungsaufenthalte in, das muss ich mir aufschreiben, Skandinavien, Mexiko, Spanien, Chile, Australien, Italien, Kanada im Ausland, auch in Österreich, wenn man das noch mitzählen will. Was aber beeindruckender ist, ist die akademische Reise, die Herr Molderschöll schon hinter sich hat. Herr Molderschöll studierte, das muss ich mir auch aufschreiben, Psychologie, Soziologie, Informatik, Geschichte und Kulturwissenschaften. Da fragt man sich, wie das alles in einen Kopf reinpasst. Vielleicht gar nicht. Er promovierte dann, da mussten sie sich dann ja anscheinend festlegen, das hat ihm bestimmt nicht so gut gefallen, aber er promovierte zum Dr. Phil in Psychologie. Und weil er sich halt nicht festlegen wollte, promovierte er dann nochmals in Soziologie, etwas später. 2001 erfolgte dann ein Ruf auf Professur für keines von den Fächern, die er studiert oder promoviert hatte, sondern für Betriebswirtschaftslehre an der TU Chemnitz. Wenn man sich das Profil von Herrn Molderschöll anguckt und das Profil der ZU, dann kann man sich eigentlich fragen, die ZU, die gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Herr Molderschöll, wo waren Sie so lange? Haben Sie sich versteckt? Sie passen hier ja optimal herein, könnte man meinen. Sie werden nun Ihre akademische Reise an der ZU fortsetzen und wir sind natürlich sehr gespannt auf Ihre Reiseberichte, Ihre bisherigen Reisen. Wir hoffen natürlich auch, dass Sie an der ZU neue Ufer entdecken werden und sie mit uns teilhaben lassen. Herr Molderschöll, im Namen des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften darf ich Sie ganz herzlich an der ZU begrüßen und möchte Ihnen das Wort übergeben.
Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Hört man mich so oder soll ich besser das Mikrofon nehmen? Mit Mikro ist besser. Muss ich halten. Kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen einem Ökonomen und einem Terroristen? Kennt ihn niemand? Terroristen haben Sympathisanten. Also aus dem Grund ist es in der Bezeichnung meines Lehrstuhls auch der Name Ökonom verziert durch den Präfix Sozio. Und dann kommt hinten noch so ein Rattenschwanz an Unverständliche. Und andere Gründe für die Bezeichnung des Lehrstuhls, die werden Sie dann später noch verraten. Erstmal muss ich natürlich richtigstellen, was hier in anlassgemäßer Lob, Schmeichelei hätte ich was gesagt, über mich gesagt wurde. So eine Antrittsvorlesung, die wird natürlich angekündigt wie ein Begräbnis. Ja, also über den Verblichenen sagt man nur das Beste, unter schnöder Hinweglassung alles Zweifelhaften. Und ein bisschen Zweifelhaftes möchte ich Ihnen heute noch vorstellen. In den Stücken, die normalerweise an Universitäten aufgeführt werden, die haben Titel wie Lehrstuhl für Unverständlichkeit oder der Institutsleiter, war ich die letzten 10 Jahre als Darsteller für Betriebswirtschaftslehre unterwegs und aktuell sehen Sie mich dann eben in der Rolle des Sozioökonomen mit, wie gesagt, unverständlicher Spezifikation, Entrepreneurial Sustainability. Ja, auch ein Neologismus, den wir noch ausfüllen müssen. Schön uneindeutig jedenfalls, so muss es sein. Engagements als Psychologendarsteller erhalte ich jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Also dafür denke ich einfach zu wenig individualistisch. Das hat man gemerkt. Soziologische Rollen bietet man mir zurzeit auch nur noch vereinzelt an. Und ich denke aber zum Ausgleich so mit dem Älterwerden und dem noch nicht ganz ausgestorbenen Reflex, graue Haare mit Weisheit zu verbinden, komme ich dann vielleicht jetzt mehr für ein philosophisches Programm, für philosophische Rollen noch in Betracht. Und mein Lehrprogramm nimmt es sozusagen schon mal vorweg. Studiert habe ich, die Frage ist natürlich, was qualifiziert mich für diese Rollen? Wie gesagt, studiert habe ich eigentlich Universaldilettant. Das haben Sie auf manch aus gefunden. Den Studiengang gibt es auch nicht so, den muss man sich zusammenstellen. Also ich hab gewählt empirische Tautologie und angewandte Irrelevanz. Und genaueres können Sie dann auf der Homepage nachlesen. So, zum Vortrag. Was erwartet Sie und euch? Erstmal muss ich gestehen, ich habe noch nie eine Vorlesung gehalten. Also im Sinn von Lesung und Vorlesung. Und ich dachte mir, wenn nicht jetzt, also wo das wirklich überhaupt nicht passt hier an dieser Universität, dann muss ich das hier mal machen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ja, also ein Teil davon habe ich aufgeschrieben. Normal meine ich, es gehört sich nicht vor Studenten, was abgelesen ist, vorzulesen. Ja, das ist nicht lebendig und das ist eines der wichtigsten Kriterien eigentlich für die Lehre. Ich wollte auch sagen, dass ich diesen, ich wusste jetzt nicht genau, wer kommt, jedenfalls ich mache diesen Vortrag nicht sozusagen wie ein Artikel, sondern als Rede an die Anwesenden. Also ich weiß, dass wir ein paar externe Gäste haben, dass auch Anwesende aus den sogenannten indirekten Bereichen da sind, die eben nicht vorwiegend wissenschaftlich arbeiten. Und es ist überhaupt eine schöne Tradition hier an der ZU, dass sich auch die Nichtlehrenden immer wieder den Professorengemurmel aussetzen und hierher kommen. Und es ist auch wechselseitig so, dass, wie man ja auf der ZU-Homepage sieht, also wo die Raumpflegerin vor dem Professor steht, ja, wenn sie einen Buchstaben hat, der im Alphabet davor kommt. Das ist eine schöne Tradition, zu der ich gern beitragen möchte. Und dann ist die Zeppelin-Universität auch eine Institution, die nicht elitär sein will, auch wenn das im Umfeld noch nicht alle glauben. Sie öffnet sich nach außen mit der Bürgeruniversität und vielen anderen Formaten. Das finde ich wunderbar und möchte auch das mitleben und ihr werdet schon sehen. So, und aus dem Grund widerstehe ich jetzt auch hier der Versuchung, mich hier vor Kollegen zu spreizen. Ja, also es ist eigentlich, so eine Antrittsvorlesung ist eigentlich ein Schaulauf. Und was erwartet wird, dem widersetze ich mich ohnehin gerne. Das ist ein Tick von mir. Der eigentliche Grund ist aber, ich möchte verstanden werden. Und dazu muss die Sprache Hörer zugewandt sein. Das soll sie auch in der Lehre sein, Hörer zugewandt, also sie darf dann eben nicht elitär sein. Und meines Erachtens zeigt sich daran auch die Wissenschaftsauffassung, die man vertritt. Ja, es zeigt sich daran auch die Bereitschaft, auch das Interesse, sich auf Praxis einzulassen und dann die fehlende Scheu, sich da die Hände schmutzig zu machen. Aber ich gebe zu, das ist eine eher antiakademische Programmatik, denn die Praxis bestimmt ja in der Regel nicht über unsere Bewertung, sondern die akademische Peer Group. Zweitens ist es antiakademisch, weil die akademische Sprache ja nicht nur eine Fachsprache ist, sondern auch ein Distanzierungsverfahren, ja? Also ein Mittel der Distinktion, wie Pierre Bourdieu das genannt hat. Es gehört zum akademischen Habitus, den anderen die Überlegenheit seines Inhaltes, seines Inhabers zu signalisieren, in Form sprachlicher Artefakte und inszenierter Selbstgewissheit. Der Gelehrte möchte mit gelehrtem Jargon beeindrucken und hofften mittels solcher Art symbolisch generiertem Kapital es mit Inhabern anderer Kapitalien aufnehmen zu können. Natürlich, darum geht es im Kampf um Anerkennung. Das bringt aber heute nicht mehr so viel, weil auch die Inhaber der ökonomischen, finanziellen Kapitalien gelernt haben, sich mit akademischen Titeln zu versorgen. Schauen Sie mal auf den Webseiten, in die Vorstandsbeschreibungen, da wimmelt es von Professoren. Und wir können froh sein, dass man dort noch keine akademischen Titel vergeben kann und deshalb die Studenten so lange noch zu uns kommen. Ja, ich wollte also kein Impression Management machen, um sie zu distanzieren, und deshalb habe ich jetzt auch keinen sozusagen gedrechselt ziselierten Vortrag gemacht, sondern versucht es in Deutsch. Und es ist doppelt typisch, ich habe das an einem Sonntag gemacht, also damit ich da nicht in die Versuchung verfalle. Und doppelt typisch ist es eigentlich, weil wir Wissenschaftler, fast alle, muss man glaube ich immer ehrlich zugeben, am Sonntag arbeiten, immer wieder, vor allem die, die sich für Work-Life-Balance und diese Dinge einsetzen. Und typisch ist es zum anderen für mich, weil ich immer erst auf den letzten Drücker dazu komme, um die Vorträge vorzubereiten. Also insofern ist es absichtlich nicht ganz ehrlich gewesen. So, also Sie sollen jetzt ein Bild von dem alten Neuling machen können, womit Sie rechnen, was Sie befürchten müssen, ob es sich lohnen könnte, mit ihm zu kooperieren, Lehrveranstaltungen zu besuchen, ja, vielleicht auch oder nur oder sogar zu einem Kaffee zu gehen oder im Zweifelsfall auch einfach die Straßenseite zu wechseln. Eine letzte Vorbemerkung, ich muss jetzt sozusagen anlassgemäß viel von mir und meinen Motiven reden, das tue ich sonst nicht so gern, wir sind ein Team. So, also was will der Neue an der Zeppelin University? Ich habe den Vortrag genannt zur Methodologie geistiger Freiheit. Und da werden Sie jetzt vielleicht sagen, na, hört sich ziemlich großspurig an. Aber ich habe das sehr operational gemeint. Also operational meint, es ist etwas Handlungsleitendes. Ja? Also es operationalisiert quasi mein Handeln, und zwar in der Theoriebildung, in der empirischen Forschungsarbeit und auch in der Lehre. Und es gehört, was sich auch nicht danach anhört, ein ganz erhebliches Maß an Bescheidenheit dazu. Ich nenne die sokratische Bescheidenheit. Darauf möchte ich noch eingehen, warum das so ist. Ja. Jetzt könnten Sie wieder einwenden und fragen, naja, aber wieso denn Freiheit? Ja, das ist doch eh immer das akademische Programm. Ja. Es geht um akademische Freiheit, wahrscheinlich wieder nicht um Verantwortung, ja, auch für Praxisthemen. Warum nicht mal was Nützliches? Er soll doch lieber erzählen, was er herausgefunden hat. Die übliche akademische Antwort ist, Letzteres geht nicht ohne Ersteres. Ja? Also ihr müsst uns freilassen, damit wir was rausfinden können, ja? Und damit wir notfalls auch scheitern können, sonst kommt nichts. Sonst kann man nicht mit einem spannenden Ergebnis rechnen. Aber das kennen Sie, und deshalb möchte ich Ihnen meine andere Antwort anbieten. Das hat Bertrand Russell, wirklich großartiger Philosoph und Wissenschaftstheoretiker, über die Religion gesagt. Ich meine, es trifft auch auf die Wissenschaft zu. Die Wissenschaft ist eigentlich voller Ängste. Ja, jetzt mal auf Seiten der Studierenden, die Angst, Fragen zu stellen, Versagensangst, Prüfungsangst und so weiter. Aber auch die Wissenschaftler haben Ängste, ja, vor den Kollegen, ja, im Reputationswettbewerb irgendwo abzustürzen, vor Evaluierungskommissionen, Vergleichen, Rankings und so weiter, womit wir da allen überzogen werden. Ja, Angst fördert Konformität, und ich wahrscheinlich ist es das Einzige, was ich jetzt zu meinen Reisen durch die Wissenschaft sagen kann, aber das ist mir aufgefallen, wie sehr mich überrascht hat, wie in der Akademie, in dem System, von dem alle erwarten, ist eigentlich der Hort der Freiheit, wie sehr dort der Konformismus herrscht und der Angst, in irgendeiner Weise vom Erwarteten abzuweichen. Das finde ich außerordentlich merkwürdig und erklärungsbedürftig. Aber ich werde es nicht weit erklären. Jedenfalls, das ist, was auch Paul Feierabend, den ich liebe, ja, der kann ganz gut den Hintergrund beschreiben dessen, was ich hier auch lehre. Ja, also es ist, er hat auch eine Methodologie der Freiheit, die meisten nicht kennen. Die kennen nur einen Satz von ihm und meinen ihn damit sozusagen einsortieren zu können. Werch ein Irrtum. Das zweite müssen Sie nicht lesen, aber der erste Satz, der ist mir wirklich wichtig. Neben Feierabend gibt es übrigens noch einen wunderbaren Theoretiker der geistigen Freiheit und des Pluralismus, vor allem des Pluralismus, dessen Name ist Spinner. Das ist kein Spitzname, sondern der heißt wirklich so, Helmut Spinner, empfehle ich nebenbei zur Lektüre. Also die Frage, die ich mir stelle in der Lehre, in der Theoriebildung, ja, in der Forschung, eigentlich ist immer das die Grundfrage: Wie trägt man zur geistigen Freiheit bei? Oder bescheidener, wie kann man zum Erhalt und zur Erweiterung von Freiheitsgraden, von intellektuellen, mentalen, geistigen, psychischen Freiheitsgraden beitragen? Und die Antwort darauf ist leider sehr ambivalent, ja, eigentlich paradox. Alle geistigen Mittel, die wir verwenden, die uns eigentlich frei und produktiv machen, die machen uns auch zu Gefangenen. Ja? Also es gibt sozusagen nicht das rettende Tool, zu dem wir greifen könnten, sondern alle Mittel, zu denen wir greifen, um uns frei zu machen, die machen uns auch gefangen. Begriffe, Theorien, Paradigmen, Deutungsmuster, ja? Dem Wort Konvention hört man es schon an, aber es sind auch die Dinge, sozusagen, die wir schätzen und pflegen. Ganz besonders, und da zucken dann besonders die Soziologen zusammen, wenn ich das sage, ganz besonders formatieren und fangen uns, nehmen uns die Disziplinen gefangen, die wissenschaftlichen Disziplinen. Deshalb ist mein Prinzip auch die eiserne Disziplinlosigkeit. Das ist eine Sache, die muss man sich hart erkämpfen. Ja? Man muss sich sozusagen permanent gegen die Aufforderung wehren, man muss sich bekennen. Und es sind weitere Dinge, die uns produktiv machen, die sozusagen unumgänglich sind, ja, die Erziehung, der Glaube, die Tradition, wie gesagt, die Paradigmen und Theorien und natürlich sozusagen als Humboldtianer, die meisten von uns sind, die Bildung. Auch dazu hat Paul Feierabend einen schönen Kommentar abgegeben. Das sollte hier nicht sein. Aber es ist gut, ich meine, der Punkt ist, dass die Praktiker sich normalerweise für frei halten von Theorie. Ja? Und das hat John Maynard Keynes wirklich schön auf den Punkt gebracht. Ja? Also diejenigen, die sich besonders frei von Theorie halten, also von den Dingen, die wir hier machen, von grünen Tisch, von irgendwelchen Grundannahmen, die sind in der Regel, er sieht es aus ökonomischer Perspektive, wie hat es gesagt, Sklaven irgendeines verblichenen Ökonomen, ob die verblichen sind oder nicht, ja? Aber auch diejenigen, die sich ihrer sozusagen der Herkunft ihres Wissens nicht mehr so ganz sicher sind. Auch die hängen irgendwelchen Formaten an. So, also es geht eigentlich immer gegen diese Formate, und akademische Sozialisation ist ein Prozess, in dem man formatiert wird, ja, in der Regel durch Disziplinen, außer man strampelt dagegen an. Aber man wird idealerweise natürlich nicht nur formatiert, sondern man wird auch befähigt zur Teilnahme, zur Teilhabe an arbeitsteiliger, komplexer arbeitsteiliger Problemlösung. Ja, selbstständig nicht triviale Aufgaben zu übernehmen und damit Probleme zu lösen in einer Welt, die so komplex ist, dass jeder Versuch einer ganzheitlichen Lösung eigentlich von vornherein zum holistischen Reduktionismus verurteilt ist. So, die nächste Frage ist, wie schützen wir uns denn vor den geistigen Gefängnissen? Die Wissenschaft, die eigentlich unser Zufluchtsort ist für geistige Durchlüftung und unverängstigtes Fragenstellen, ist leider faktisch voller Verführungen zur geistigen Kleinsparermentalität, zur Konvention, zum Hinnehmen von Prämissen, die Wissenschaftsdisziplinen machen. Und sie verlangt von uns eben, dass wir nicht zweifeln, dass wir sozusagen in einem gewissen Gewissheitsmodus auftreten, auch gegenüber der Praxis. Wir dürfen da unsere Zweifel, oder glauben zumindest manche, unsere Zweifel nicht offenlegen. Das sieht man zum Beispiel auch an den Arbeiten von Studenten. Es gibt aber auch Kollegen, die so schreiben, ich nenne das Studentendeutsch, wenn es dann da zum Beispiel heißt, es muss zum Schluss gekommen werden. Ja? Also da wird dann nicht gesagt, daraus schließe ich oder ich interpretiere das so, sondern man versucht das Subjekt, das eigentlich das kreative Potenzial ist der Wissenschaft, man versucht es zu verstecken hinter so einer objektivistischen Sprache. Ich habe eine ganze Sammlung solcher Formulierungen, die kann ich mal bei Gelegenheit gerne vortragen. Studentendeutsch, ja. Aber leider nicht nur bei Studenten. So, die Instanz, von der wir eigentlich alle erwarten, dass sie uns befreit, wie gesagt, die tut es nicht. Gerade die Studierenden kommen zu uns an die Universität mit einem Glaubensmodus, ja, den man sie an der Schule gelehrt hat. Hier hat Paul Goodman, ein Bildungsforscher, mal seine Forschungserfahrung relativ früh, so viel hat sich nicht geändert, wie ich an meiner Tochter sehe, zusammengefasst in diesem Satz. Man kann jetzt sagen, ja sicher, die Schule ändert sich, die hat sich geändert, die lässt sich jetzt überprüfen, ja, die lässt sich jetzt auf ihren Nutzen überprüfen, und zwar unter anderem mit dem PISA-Test. Ja. Der PISA-Test ist diese Methode, die Fähigkeit von Schülern misst, PISA-Tests auszufüllen. Und diese PISA-Tests wiederum, das ist ein Beispiel dafür, wie wir uns vor Lernen und Erfahrung schützen, bewahrt uns davon, die Prinzipien schulischer Bildung und die faktische Organisation der Schule wirklich in Frage zu stellen und auf ihren Sinn hin zu überprüfen. Dafür gibt es unendlich viele Prüfungs- und Evaluierungs- und Testverfahren, ja, also die eigentlich alle, wir halten die für Mechanismen sozusagen unserer eigenen Aufklärung, ja, und faktisch haben sie oft genau die gegenteilige Funktion, die ich jetzt hier nur mal am Beispiel der Schule beschrieben habe. So, das ist eine andere Möglichkeit darzustellen, wie wir uns vor Lernen schützen. Ja. Wir rechnen die Dinge, die uns widersprechen, einfach nicht zu. Ja. Wir finden immer Formate. Das ist aus meiner Epistemologie des Lernens. Ja. Also wir erforschen die menschlichen Möglichkeiten, sich vor Erfahrung und Lernen in Sicherheit zu bringen. Das nennen wir auch Erkenntnisverhütungsmittel. Ja, also die sind mit unser Forschungsgegenstand. Und das ist das, was man von uns verlangt. Ja, also wir sollen uns, die habe ich eigentlich vorhin gebraucht, wir sollen uns bekennen zu einer Disziplin. Jetzt wenigstens noch als Nachtrag. Also die jungen Studierenden, die Anfänger kommen zu uns an die Universität, in diesem Glaubensmodus und also gelehrt hat man sie, die Wissenschaft hat herausgefunden, und dann kommen sie zu uns und kriegen 10 Theorien in jedem Fach um die Ohren gehauen. Ja. Das ist für meine ganze Didaktik immer der initiale Punkt, ja. Das, was ich als eigentliche Herausforderung sehe. Ja. Sozusagen von dem Glaubensmodus jetzt nicht zu einem Wissensmodus zu kommen, denn das geht nicht so einfach, wenn die Wissenschaft sich ihrer Sache selber nicht so sicher ist. Denn dass es 10 Theorien gibt, hat seine Gründe darin, dass die Leute die Welt unterschiedlich sehen. So, und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Also entweder predigen jetzt im Glaubensmodus die Theorie, die wir glauben und die dann die Studierenden übernehmen sollen. Die Alternative ist, dass wir sozusagen den ganzen Fundus an Theorien über sie ausschütten und dann in ihrer ganzen Verunsicherung, ja, über die Brauchbarkeit und Nutzbarkeit des wissenschaftlichen Wissens alleine zu lassen. Ja. Aber es gibt noch was Drittes, und das möchte ich dann gleich noch vorstellen. Dieser Glaubensmodus ist aber auch deshalb sehr unpraktisch. Wie viel Zeit habe ich noch? Wer hat das im Brief? 10 Minuten, oder?
Ja.
Weil es unendlich viel idiotische Forschung gilt. Also das gilt jetzt nicht nur sozusagen für diese permanenten im Fünfjahresrhythmus konträr und revidierten Studien über Salz, über Kaffee und so weiter. Also monokausale Studien über irgendwelche Noxen, über irgendwelche Einflüsse auf uns. Ja, sondern das gilt für eine ganze Menge. Ja, also hier, ich habe jetzt mal gesammelt, nur was ich zuletzt gefunden habe. Ich habe eine riesige Sammlung idiotischer Forschung. Könnte ich auch mal einen Vortrag machen dazu. Das können Sie selber lesen hier. Und ich sage meinen Studierenden immer, essen Sie Eis, damit es Sommer wird. Ja, weil da gibt es auch eine Korrelation. Das würde ich gerne mal, da habe ich jetzt nicht die Zeit, das war für mich auch eine Initialzündung, die Machtabstandsreduktionstheorie. Da habe ich gerade angefangen mit dem Studium der Psychologie. Doch zumindest deren Kern kann ich sagen, die glaubt, also die hat massiv untersucht und in dicken Büchern beschrieben, dass Menschen zwar nach oben streben, also zum Beispiel die Putzfrau will nach oben, aber sie strebt nicht gleich den Posten des CEO an, sondern den nächsthöheren Posten, den sie erreichen kann. Das war eine der ersten Theorien, die ich in der Psychologie kennengelernt habe, und die hat meine weitere Einschätzung, Bewertung und Evaluierung der Psychologie maßgeblich geprägt. Dann ganz besonders, wir hatten auch Vertreter dieser Neuroforschung hier, nicht alle, Herr Kenning, aber zum Beispiel, ja, ich nenne dann gleich noch einen Namen, da hat man gemessen, bei den Hirnströmen, also es gibt sozusagen Signale ein paar Millisekunden, bevor der Mensch sich bewusst entscheidet. Und daraus hat man geschlossen, der Mensch ist gar nicht frei, der hat gar keinen freien Willen. Eine alte philosophische Frage hat man jetzt sozusagen mit einer neurologischen Messung endlich entscheiden können, sondern der glaubt nur frei zu sein, also in Wirklichkeit entscheidet sein Gehirn. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal ein paar Folgerungen philosophisch wirklich erschütternde Folgerungen aufgeschrieben. Einer der wichtigsten Vertreter dieses Ansatzes ist der Gerhard Roth, aber es gibt sogar noch drastischere Beispiele bei der Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel. So hat er sich in einem Interview geäußert, also nachdem er quasi neurologische Messungen gemacht hat von Straftätern, aus denen man eigentlich ablesen müsste, mittlerweile sind wir da auch in den USA sehr viel weiter, dass man die Leute vorsorglich einsperren müsste, und er versteht gar nicht, was man daran falsch finden könnte. Gall Kretschmer, das werden die meisten nicht kennen, das waren früher die Leute, die Schädel vermessen haben und daraus geschlossen haben, ob der Mensch kriminell war oder wird oder ist. So, jetzt zu unserer, das ist sozusagen jetzt mein kleiner Kern für die für die Antrittsvorlesung. Wir haben so drei Methoden der geistigen Freiheit entwickelt. Die kann ich jetzt nur sehr rudimentär beschreiben. Das erste nenne ich reflexiven Theoriegebrauch. Da geht es zum ersten, also es geht eigentlich um zwei Adressaten, habe ich das nicht noch? Doch, ja. Also zunächst mal, es sind immer epistemologische Methoden, ja, also Methoden im Umgang mit Wissen und Deutungsressourcen, die wir benutzen, an denen wir arbeiten. Das ist eine davon, die soll zum einen Wissenschaftlern die Freiheit geben, sich nicht auf eine Theorie festzulegen, sondern mit ihr, wie wir das sagen, reflexiv umzugehen. Ja? Und andererseits nicht in Eklektizismus zu fallen. Das ist für mich das Grunddilemma wissenschaftlicher Arbeit. Entweder ich lege mich auf eine Theorie fest und dann verteidige ich die bis zuletzt. Ja? Das ist der Grund, warum schon lange vor Thomas Kuhn, also dem Paradigmenforscher, auch Max Planck gesagt hat, Theorien werden nicht falsifiziert, ja, also wie Onkel Popper glaubt, sondern ihre Vertreter sterben aus. Ja, also die bauen sich sozusagen nur biologisch ab. Ja, aber solange der Vertreter dieser Theorie lebt und noch irgendwo an Lehrstühlen was zu sagen hat, wird der nie seine Theorie revidieren. So, und es soll Wissenschaftlern sozusagen die Freiheit geben, sich davon zu lösen, ohne jetzt in Beliebigkeit zu fallen, ich glaube mir hier was und ich glaube mir da was, sondern der Modus dieses reflexiven Theoriegebrauchs besteht darin, dass man sozusagen Brillen aufsetzt, dass man die Theorien als Werkzeuge benutzt, die man sozusagen wie eine Brille aufsetzen kann und dann den anderen darüber berichtet, was sehe ich mit dieser Brille und was sehe ich mit jener. Und so kann man auch lehren. Ja? Auch Studierende können damit befreit werden. Ja? Jetzt zum einen aus der Beliebigkeit, die sozusagen zwangsläufig entsteht, wenn wir ihnen keine Bewertungskriterien für diese Theorien übergeben oder wenn wir nur unsere eigenen anlegen. Ja, es kommt darauf an, das ist jedenfalls quasi mein pädagogischer Eros mit den Studierenden, die Stärken und Schwächen, sozusagen die epistemologischen Eigenschaften von Theorien rauszuarbeiten und sie auch später sozusagen zu benutzen, sich nicht als Anhänger zu identifizieren, zu bekennen, dieser oder jener Theorie, sondern sich zu fragen, was würde jetzt die Theorie sagen und was würde jene Theorie sagen. Das bewahrt sie davor, sozusagen der erstbesten Erklärung anheimzufallen. So, das soll mal dafür genügen. Das zweite nenne ich generative Theoriegrammatik. Der reflexive Theoriegebrauch, der produziert nichts, ja. Der ist eine Methode, möglichst frei und trotzdem kreativ und konstruktiv mit Wissen umzugehen. Und mit Wissen meine ich jetzt auch sowas wie Deutungswerkzeuge. Wenn man jetzt aber wirklich Theorie entwickeln will, dann muss man diesen vorigen reflexiven Modus verlassen. Ja? Und das ist, sagen wir, unser größter Spaß in der Wissenschaft, nämlich Theorie entwickeln. So. Um das zu machen, müssen wir uns natürlich auf eine Theorie voll und ganz einlassen. Aber wie verhindern wir jetzt, dass wir innerhalb dieser Theorie unfrei werden oder jedenfalls nicht den größtmöglichen Grad an Freiheit erreichen? Dafür haben wir eben diese Theoriegrammatik entwickelt. Das ist quasi das umgekehrte Verfahren von Thomas Kuhn. Ja? Er versucht herauszufinden, was sind denn jetzt die Grundannahmen, die in irgendeinem Ansatz drinstecken, und beschreibt die. Das ist sozusagen der Katechismus, das unhinterfragbare Glaubenssystem. Und wir machen das bewusst, sortieren aus, was wir nicht wollen, nehmen das, was wir wollen, und zwar theorieunabhängig, theorieungebunden. Also das ist das, was uns eigentlich die hauptsächliche Freiheit gibt. In der Lehre dient uns das dazu, disziplinübergreifend über die gesamten Sozial- und Geisteswissenschaften gemeinsame Grundannahmen, also sozusagen paradigmatische Grundannahmen rauszuarbeiten, die bestimmte Theorien und Denkweisen gemeinsam haben und die sie im Sinne der Kommensurabilität von Thomas Kuhn und Paul Feyerabend voneinander unterscheidet und abgrenzt. Also jetzt muss ich da, sorry, jetzt muss ich aber wirklich nur für die Wissenschaftler hier reden, das ist auch gleich vorbei. Ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt. Also, das Prinzip ist, dass man eine gute Theorie nur entwickeln kann, wenn sie sich ganz klar von anderen unterscheidet. Ja? Und wenn sie nicht diesen Modus übernimmt, ich hole mir da noch was und da noch was. Und das finde ich auch überzeugend, das baue ich auch noch in meine Theorie ein. Das finde ich absolut unmöglich, wissenschaftlich unhaltbar, aber es ist ein verbreiteter Eklektizismus. Dem folgen sogar ganz bekannte Leute. Das dritte ist, das nenne ich gegenstandsorientierte Wissenschaft. Also jetzt bin ich sozusagen wieder bei den Nichtwissenschaftlern oder jedenfalls denen, die sie gerade lernen, die Wissenschaft kennenlernen. Wir haben ja hier an der ZU eine wirkliche Kultur des Wertschätzens von Interdisziplinarität. Ich habe in meiner ganzen sonstigen wissenschaftlichen Laufbahn gelernt, man muss immer dafür eintreten und man muss es unter allen Umständen befürworten und wertschätzen, aber man darf es so um Gottes Willen nicht machen. Mein Vorschlag ist, und die Frage ist aber dann, was hat denn jetzt jemand für eine Identität, der hier zum Beispiel SPE macht, ja? Ist der nicht systematisch im Nachteil gegenüber einem, der sagen kann, ich bin Soziologe? Ja, die Moderne hat sowieso, die ist sozusagen voller Anforderungen an uns, uns zu bekennen, uns zu entscheiden, zu begründen, warum wir das oder jenes sind. Ja, da ist es doch willkommen, wenn ich sagen kann, naja, ich bin Atomphysiker, ja, ich bin Blutonkologe oder sonst was. Und wenn wir jetzt interdisziplinär ausbilden, was haben denn die Studierenden dann? Naja, wir haben ein System, eine Verfassung von Wissenschaft, die Welt in Scheiben schneidet. Aber die Welt ist nicht in Scheiben geschnitten, sondern Disziplinen schneiden sie in Scheiben. Und wenn wir hier wirklich interdisziplinäre Studiengänge anbieten, dann ist sozusagen das neue, produktive, konstruktive Identifizierungspotenzial, ich bin Experte für Boden beispielsweise, wir machen jetzt ein Projekt zur Bodenforschung, oder ich bin Arbeitswissenschaftler. Das gibt es eigentlich als einzelne Disziplin nicht. Da gibt es so etwas Komisches bei den Ingenieuren. Aber eigentlich, deshalb nenne ich das hier auch Balkenwissenschaften. Zaun aus lauter Latten, der steht nicht. Ja? Und unser Wissenschaftssystem ist ein Lattensystem. So, und wir müssen sozusagen nicht einfach nur uns verteidigen, ja, wir machen jetzt interdisziplinär irgendwas und natürlich können die sich in allem nicht so auskennen, aber die kennen sich verdammt gut aus, wie kein disziplinärer Wissenschaftler in allen Fragen, die mit dem Boden zu tun haben oder mit der Arbeit zu tun haben oder hier mit der Beratung oder was auch immer. Also wir müssen viel mehr solche Querstreben in die Wissenschaft einbeziehen und darauf kann man sich dann auch produktiv berufen. Darauf kann ich jetzt nicht mehr eingehen, was jetzt das Gemeinsame wiederum bei diesen Projekten ist. Natürlich die geistige Freiheit. Gabi, wenn du mal sowas brauchst, mal einen Vortrag zu dem Teil, den es mir jetzt nicht reicht. Aber dieser Satz ist wichtig. Hier noch. Das meiste, auch wie er das formuliert, finde ich schön, das meiste geht durch Evaporation ab. Ja. Das heißt, das meiste, was wir hier lehren, wissen, das geht ab. Das bleibt nicht haften. Das Einzige, was wir hier nachhaltig lehren können, sind Denkweisen, Interpretationsweisen, ja, und auch sozusagen die Haltung, den wissenschaftlichen Prämissen nicht zu folgen. Und deshalb, wenn man mir die eine Minute noch gibt, mag ich noch schnell erläutern, was sozusagen dieses intellektuelle Prinzip dahinter ist, nämlich gegen den Strich zu denken oder, das ist jetzt ein bisschen populär formuliert, gegen die Grundannahmen, sogar gegen die konstitutiven Grundannahmen von Wissenschaften. zu arbeiten. Und das können wir uns leisten, weil wir uns eben nicht mit ihr identifizieren. Ja? Weil wir sozusagen diese disziplinäre Verhaftung ablehnen. Das ist allein schon mal ein Akt von geistiger Freiheitsbehauptung. So, beispielsweise die Psychologie, das hat mich immer abgeschreckt. Ja, die in allen Definitionen, schauen Sie in die Lehrbücher, sie sei die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Ja bitte, wer ist der Mensch? Also eine anständige, es gibt ganz wenige in der Psychologie, die nichts geworden sind, ja, also die irgendwo einen Lehrstuhl unter ferner liefen haben und nie zitiert werden, die großartige Entwürfe gemacht haben, die würden ungefähr dieser Psychologie zuzuschreiben sein. Eine Wissenschaft von der gesellschaftlichen Natur aller psychischen Phänomene. Ja. Das Individuum kann aus sich heraus nicht verstanden werden. Dann nehmen wir die Ökonomik. Ja. Der Mensch, konstitutive Grundannahme, jedenfalls der neoklassischen, der herrschenden Ökonomik, der Mensch ist ein rationaler Nutzenmaximierer. Ja. Und die Gesellschaft wird sozusagen aus dem individuellen Handeln raus erklärt. Institutionalisten behaupten das genaue Gegenteil und als Dialektiker müssen wir da einen anderen Weg finden. Also gegen diese disziplinkonstituierende Annahme müssen wir sagen, wir müssen erklären, also wie der Mensch so wird, also wie kann das sein, dass jemand zum Homo economicus, zum Opportunisten wird? Wo hat unsere Erziehung versagt, unsere Bildung, unsere ganzen Sozialsysteme? Was kann man dagegen tun? Und warum sind tatsächlich so viele anders und können eben nicht in diesem Modus beschrieben werden? Und wenn man das dann weiter treibt, nächste konstitutive Annahme der Ökonomik, sie sei die Wissenschaft von der Bewirtschaftung knapper Ressourcen. Das will ich grundsätzlich nur in Frage stellen, wenn es das alleine wäre. Zugestanden ist es als eine sinnvolle Annahme, aber daraus resultiert dann eine Wissenschaft, die sozusagen nur den erbitterten Konkurrenzkampf der Menschen und der Wirtschaftsakteure untereinander beschreiben kann. Aber wir brauchen auch eine Ökonomik sozusagen der Erzeugung gemeinschaftlicher Vorteile durch Kooperation. Eine Ökonomik, die Ressourcen unterscheiden kann, die ausgehen und solche, die wir permanent erweitern können, ja, die permanent wachsen können, ja, kulturelle Ressourcen. Also wir müssen die Entstehung des kulturellen Reichtums miterklären. Also man kann die Ökonomik einfach nicht den Ökonomen überlassen. Nicht mal den Sozioökonomen. Ja, jetzt wäre eigentlich erwartet worden, dass bei einer Antrittsvorlesung der Lehrstuhlinhaber noch sagt, was er als Forschung machen soll, deswegen habe ich es sicherheitshalber auch gleich mal aufgeschrieben. Alle die Dinge, die wir machen, die haben mit zwei Erkenntnisinteressen zu tun. Das eine ist, woher wissen wir, was wir wissen und können wir dem trauen? Und was hindert uns? Was hindert uns, zu neuem Wissen zu kommen? Und die andere Frage ist die der Nachhaltigkeit. Also was macht gute Gesellschaft, die uralte philosophische Frage, was ist gute Gesellschaft, was ist gute Arbeit und was hält die Gesellschaft zusammen? Man kann sozusagen das alles als Epiphänomene dieses Erkenntnisinteresses betrachten. Bestimmte Headlines, die ergeben sich sozusagen auch aus Opportunismus, ja, nämlich wir müssen die Projekte machen, wofür es Geld gibt und darin unsere eigentlichen Erkenntnisinteressen verstecken. Ich hoffe, jetzt ist kein Projektträgervertreter da. Und am ECS, das ich nebenbei noch leite, haben wir auch eine Reihe von Forschungsprojekten laufen. Also hier zum einen auch starke Theorieprojekte, also gemacht haben wir schon die evolutorische Theorie der Unternehmung. Im Moment sind wir an der institutionalistischen Theorie der Kompetenz dran. Und hier am ECS machen wir jetzt mal im weiteren Sinn so die eigentlichen Nachhaltigkeitsthemen stärker. Auch die Grünen, die machen wir am Lehrstuhl gar nicht. Jetzt hatte ich eigentlich noch was vorbereitet, aber das kann ich nicht machen. Deshalb zum Schluss meine vier Bitte, also ich leiste hier vier Bitte an die Studierenden. Haben Sie keine Angst, glauben Sie uns nichts, denken Sie selbst und kritisieren Sie uns, aber nicht zu heftig, weil wir haben uns rechtzeitig bewaffnet. Ja, und den sokratischen Eid, den werde ich Ihnen mal bei anderen Gelegenheiten vorstellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein lieber Herr Moldaschek, lieber Herr Prokopczuk, als Vertreter des Fachbereichs, liebe Freunde und Wegbegleiter von Manfred Moldasche, liebe Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, des Präsidiums, der Wissenschaft, liebe Studierende. Es ist eine Antrittsvorlesung gewesen und sie ist so, wie sie sich die ZU vorstellt, nämlich einfach eigenwillig. Sie dürfen sie so frei halten, wie sie wollen. Und ich glaube, das haben Sie in einer wunderbaren Art und Weise belegt. Und die Frage von Herrn Prokopczuk, wo waren Sie eigentlich in den letzten 10 Jahren dieser Universitätsgründung, finde ich, ist sehr berechtigt und Sie haben es noch einmal heute ausgeführt. Sie haben gefehlt, ohne dass wir wussten, dass Sie nicht schon längst hier hätten sein müssen. Also wir freuen uns, dass Sie da sind, lieber Herr Moldaschel, und es ist eine sozusagen meiner wenigen präsidialen Gesten, dass ich in dieser Runde, nämlich einer Antrittsvorlesung, in der Sie nicht kritisiert werden dürfen, weil das Ritual es zumindest so vorsieht, was aber sofort außerhalb der Tür korrigiert werden darf, dass Sie in der Regel Auffälligkeiten sozusagen beschrieben bekommen, die wir in der Verhandlung beispielsweise mit Ihnen hatten und die uns tatsächlich auch liebgewonnen sind. Die Verhandlungen, lieber Nils, die wir mit Herrn Moldaschel durchführen durften, waren, würde ich sagen, einer der aufwendigsten Verhandlungen. Liebe Gabi, du brauchst nicht neidisch sein, auch du warst sehr anstrengend, weil es eben um Beamte geht, mit denen man es zu tun hat. Und hier mit einem sächsischen Beamten aus Chemnitz. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch keinen erlebt, der, bevor er den Vertrag bei uns unterschrieben hat, schon den Beamtenstatus in dem Staate abgeben wollte. Und das hat, glaube ich, uns zumindest sehr deutlich gemacht, das ist hier keine Verhandlungstaktik. Sie wollen tatsächlich raus aus dem staatlichen System und wollen an eine Universität, die ihnen als angemessen gilt. Für uns ist das gleichzeitig ein Anlass, die wissenschaftspolitische Debatte neu zu führen und wiederzuführen, wie Systemwechsel zwischen staatlichen und privaten Hochschulen aussieht. Weil um Ihre Pension mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr, aber ich kenne Sie jetzt auch bis auf einen Cent genau. Und auch die Krankenversicherungsfragen aller Familienangehörigen, so ist das. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, denn es war auch für Sie ein wirklich beeindruckender Schritt, sozusagen sich frei zu machen und so frei zu sein, zu uns zu kommen. Es gibt weitere Freiheiten, die bei Herrn Moldaschel auffällig sind. Ich glaube, Peter Eumann kann das noch bestätigen. Kurz bevor er überhaupt hier fest angefangen hat, haben wir ihn in einem Förderergespräch am Fahrstuhl begrüßt. Und er guckte mich an, ich guckte ihn an und sagte, Herr Jansen, ich habe die Krawatte und das Hemd extra auf den Förderer abgestimmt. Und wenn Sie seine Hemd- und Krawattenwahl in der Zukunft beobachten, machen Sie sich Gedanken darüber, was er Ihnen sagen will. Heute hat er eine Pink Panther-Krawatte an und das macht, glaube ich, auch schon vieles deutlich, wie eine formale Antrittsvorlesung funktionieren hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer beeindruckt von dieser modischen Wahl und glaube, es steht Ihnen sehr gut. Ja, wir haben weiterhin von Ihnen erfahren, dass Sie eine Vielzahl von Vorbildern sozusagen nennen, was erstmal ungewöhnlich ist für einen freien Menschen, überhaupt Vorbilder zu nennen. Wenn man sie aber dann sich genau anguckt, und ich würde sagen, da sind Sokrates, Kant und Alexander von Humboldt noch die gewöhnlichen, dann sind eben Karl Valentin und Vico von Bülow auch zwei Kollegen, wo man, glaube ich, sehr deutlich merkt, dass eine der wichtigen Empfehlungen der griechischen Wissenschaftstheorie doch die ist, über Humor und Selbstironie die Wissenschaft für sich erträglich zu halten. Und ich finde, das belegen Sie jeden Tag. Ich habe allerdings noch ein Vorbild gefunden, wo ich nicht genau weiß, ich kannte es nicht. Der Krautensepp. Der Krautensepp, so wie Sie ihn schreiben, ich habe das natürlich recherchiert,
den habe ich gar nicht gefunden. Ist das der 1896 geborene bayerische Zitterspieler?
Nee, das ist ein Almbauer, den keiner kennt und den ich einfach super finde.
Ah, okay. Dann nochmal schöne Grüße, auch von uns. Ja. Es gibt tatsächlich einen bayerischen Zitterspieler, der mit D allerdings geschrieben wird. Aber das macht nur deutlich, wie vielfältig Vorbilder sein können. Ja, und dann ist ein weiteres sehr auffällig an Ihnen gewesen, nämlich tatsächlich, wie Sie es vermögen, mit auch Förderern und auch Freunden der Universität umzugehen. Das fand ich von Beginn an beeindruckend, auch die Reaktion, die auf Sie haben. Das ist wirklich für eine Privatuniversität besonders, dass Sie tatsächlich die als Partner auf Augenhöhe verstehen, mit Ihnen arbeiten. Und ich denke, ich kann hier für das Haus Tocknen und jetzt Rolls-Royce Power Systems, aber eben auch für die Audi AG sprechen, dass sie einfach ein wirklicher Gewinn sind, auch in der Zusammenarbeit mit den Förderern. Und das ist natürlich doch eine besondere Qualität, die wir sehr zu schätzen wissen. Und es gab zudem sozusagen für uns natürlich auch hinterher in der Berufung einen Blick auf Ihre Forschungsportfolio. Die haben Sie alle dargelegt. Allerdings fehlt natürlich die sozusagen wahrscheinlich hier aber relativ relevanten Wand- und Schluchtforschung, die Sie betreiben. Da muss ich sagen, muss ich, glaube ich, tatsächlich noch einmal genau in Ihr Publikationsverzeichnis gucken. Aber das gehört eben tatsächlich auch zu Manfred Mordaschel. Und liebe Katja, es freut mich sehr, dass du es einrichten konntest, heute zu dieser Antrittsvorlesung zu kommen. Weil Manfred Mordaschel ist der Mann, den ich eingesetzt habe, um dieses Thema, was uns nie gelungen ist, tatsächlich auf die Agenda zu setzen, einen Sportparcours an der ZU zu etablieren. Eine Kletterwand in Manfred Mordaschels Büro über 15 Meter. Ja, Mordaschel, das ist noch nicht durch, aber wir hatten überlegt, dass wir für Sie die Container-Universität stehen lassen. Und nach dem Umzug hätten Sie also jede Menge Möglichkeiten, dort sich zu engagieren. Also kurzum, das finde ich, liebe Katja, tatsächlich ein verfolgenswertes Projekt, die Sportlichkeit auch unserer Professoren hier tatsächlich mitzutragen. Lieber Manfred Mordaschel, ich kann sozusagen jetzt vor dem rein offiziellen Teil dieser Veranstaltung, nämlich die Übergabe eines Dokumentes, nur einmal nochmal sehr herzlich Danke sagen, sowohl für die tatsächlich sehr angenehme, trotz der Komplexität mit Ihnen immer sehr angenehme Verhandlung, die wir miteinander führen durften, auf die ersten Begegnungen, auch schon in Projekten, in der Zusammenarbeit, für die eben auch unorthodoxen Formen der Lehre, die Sie hier mit den Studierenden betreiben. Und wir sind stolz, dass wir mit Ihnen tatsächlich eine Person gewonnen haben, die die ZU in einer Art und Weise verkörpert, als dass wir wirklich für sie gegründet werden mussten, damit sie endlich auch mal irgendwo ein Zuhause haben mit Balken, Latten und auch so manchen Rissen wahrscheinlich. Also, mein lieber Manfred Mordaschel, mit diesem Dank und diesem Stolz verbunden möchte ich Sie sehr gerne nach vorne bitten und Sie damit ganz offiziell zum Professor für unternehmerisches Handeln, globale Verantwortung und Nachhaltigkeit oder was auch immer Sie in Freiheit selber dazu sagen. Herzlichen Glückwunsch.